Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein heiliger Gott bist. Ein heiliger Gott, der uns liebt und der durch Jesus den Zugang geöffnet haben, damit wir Beziehung haben können. Danke, Vater im Himmel, auch für dein Wort, das du uns gegeben hast, Herr, dass wir von dir Orientierung bekommen durch dein Wort und dass dein Geist wirkt durch dein Wort. Rede du jetzt zu den Herzen durch dein Wort. Amen. Ja, wir sind auf der dritten Missionsreise von Paulus und es geht heute um das Thema Glaubenslücken. Und wenn ich die Apostelgeschichte in der Bibel lese, dann bin ich begeistert darüber, wie schnell sich die gute Nachricht von Jesus Christus im Mittelmeerraum verbreitete. Und wir können uns das gar nicht vorstellen. Dazumals gab es keine Autos, es gab keine Flugzeuge. Das meiste wurde zu Fuß gemacht und das ist erstaunlich, wie schnell sich das Evangelium verbreitete. Da waren Menschen, die haben Jesus persönlich erlebt, als er als Mensch auf dieser Erde lebte, zum Beispiel Petrus und Johannes. Aber es waren auch Menschen, die erkannten, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, die ihm, als er auf dieser Erde lebte, nicht persönlich begegnet waren. So erzählten sie dort, wo sie waren, von Jesus. Und einer dieser Menschen war Paulus, der extra herumreiste, um den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Und wir schauen mal auf der Karte, wo Paulus so herumgereist ist. Keine Karte, dann wurde die vergessen, okay? Gut. Die Heimatgemeinde von Paulus war Antiochien. Von dort wurde er ausgesandt. Und er wurde ausgesandt und er ging auf Zypern. Er ging in die heutige Türkei. Und er ging auch auf Europa hinein, ins heutige Griechenland, um das Evangelium zu verkündigen. Und ein Ort, den wir heute haben, der liegt an der Westküste der heutigen Türkei. Die Hafenstadt Ephesus war das, wo er das Evangelium erzählte. Im Jahre 47 bis 48 nach Christus unternahm Paulus seine erste Missionsreise und erzählte das Evangelium auf Zypern und auf einem kleinen Gebiet auf dem Boden der heutigen Westtürkei. Er erzählte aber nicht nur das Evangelium, sondern er gründete mit den Leuten, die Jesus in ihr Leben einluden, Gemeinden. Und das ist schon erstaunlich. Paulus hat früher die Gemeinde verfolgt. In Apostelgeschichte 8,3 kannst du lesen, wie er Männer, Frauen und Kinder aus den Häusern schleppte, die ins Gefängnis brachte und die Menschen, die Gemeinde verfolgte. Und in Apostelgeschichte 9,4 kannst du nachlesen, wie Paulus während der Verfolgung, als er unterwegs war, wie ihm Jesus begegnet in einer Vision vom Himmel und sagt zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also Jesus gibt klar zu verstehen, wer die Gemeinde verfolgt, der verfolgt auch mich als Jesus. Und so hat er zum Glauben gefunden und dann verschwindet er 13 Jahre von der Bildfläche. Und 13 Jahre später kommt das, was wir hier lesen. Und dann hat er dort das Evangelium verkündet und nach einer kurzen Pause von einem Jahr begab sich Paulus auf seine zweite Missionsreise, die von 49 bis 52 nach Christus dauerte. Dabei besuchte er die Gemeinden auf dem Boden der heutigen Türkei, die er während seiner ersten Missionsreise gegründet hatte und festigte die Leute im Glauben. Weiter begab er sich aber auch auf europäischen Boden und verkündete die frohe Botschaft von Jesus auf dem Boden vom heutigen Griechenland. Auch hier gründete er mit den Menschen, die Jesus in ihr Leben einluden, Gemeinden. Zurück von der zweiten Missionsreise startete Paulus von 53 bis 57 nach Christus seine dritte Missionsreise. Und sein Anliegen war es, er wollte mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und auf dieser Reise gründete er auf dem Boden der heutigen Türkei die Gemeinde in Ephesus und festigte die Gläubigen der Gemeinden, die er auf den Missionsreisen zuvor gegründet hatte. Und es ist schon spannend, wie die dritte Missionsreise beginnt, nämlich mit der Apostelgeschichte 18,23, wo ich sinngemäß zusammenfasse: Paulus besuchte nacheinander die Gemeinden und stärkte alle Jünger. Das war sein Ziel, die Gemeinden zu besuchen und die Jünger zu stärken. Derselbe Paulus, der früher die Gemeinden verfolgt hat, der die Menschen ins Gefängnis gebracht hat, der dabei war, als Christen ermordet wurden. Er besucht jetzt die Gemeinden und stärkt die Jünger. Und in Ephesus hatte Paulus dann eine Begegnung der besonderen Art mit 12 gläubigen Männern. Und bevor wir den Text lesen, lasse mich dich ein paar Fragen stellen. Kennst du das Gefühl im Leben, dass irgendetwas fehlt? Kennst du dieses Gefühl auch, wenn es um den Glauben geht? Irgendetwas fehlt mir? Auch wenn du einige oder vielleicht viele Dinge schon bekommen hast, nach denen du gestrebt hast, fühlst du dich unvollständig und nicht ganz erfüllt. Obwohl du einen Glauben hast, merkst du manchmal eine Leere in dir, die ungestillt ist, und du fragst dich, was fehlt mir? Könnte es sein, dass du Glaubenslücken hast, die sich auf dein Leben, auf deine Beziehungen und auf deine Entscheidungen auswirken? Wir lesen einen Text aus Apostelgeschichte 19,1-7, der mit Glaubenslücken zu tun hat. Da heißt es: Es geschah aber, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihm: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber antworteten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als ihnen Paulus die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Nun, wir wollen anhand von diesem Text, den wir jetzt gelesen haben, 3 Glaubenslücken anschauen. Die erste Glaubenslücke ist die Glaubenslücke, wo es um den Heiligen Geist geht. Und wir lesen nochmals die Verse 1 bis 2. Es geschah aber, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam, und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Paulus fand in Ephesus eine Männergruppe mit 12 Personen und diese Männergruppe zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Paulus sagt im Text, dass es sich um gläubige Jünger handelte. Für ihn sind diese Männer gläubig geworden. Paulus hört sie wahrscheinlich die Botschaft verkünden, die auch Johannes der Täufer verkündet hat. Kehrt um zu Gott, richtet euch auf Gott aus, bereut eure Sünden, bereut die Dinge, die ihr getan habt, die Gott nicht gefallen und tut sie nicht mehr, der Retter kommt. Und ich kann mir gut vorstellen, wie diese 12 Männer aus dem Alten Testament zitierten, wie zum Beispiel aus Hesekiel 18,23, meint ihr, dass Gott Freude oder Gefallen hat am Tode des Gottlosen und nicht vielmehr daran, dass er umkehrt von seinen Wegen zu Gott und Leben habt? Hey, Gott hat keine Freude am Verderben der Gottlosen. Gott hat keine Freude am Tod des Gottlosen. So viele Menschen denken, Gott hat Freude, wenn ich verderbe, wenn es mir nicht gut geht. Aber Gott hat keine Freude daran. Nein, er hat Freude, wenn der Mensch umkehrt. Umkehren zu Gott heißt Buße tun. Und wenn er Gott findet und Leben hat und ewiges Leben hat. Und diese Botschaft der Buße der Johannesjünger ist gut. Und wir brauchen diese Botschaft der Buße. Buße zu tun heißt, sich zu demütigen vor Gott und sich Gott zuzuwenden. Und du hast die Möglichkeit, heute Morgen dich zu demütigen vor Gott und dich ihm zuzuwenden. Buße zu tun bedeutet, Gott Recht zu geben und in die Maßstäbe setzen zu lassen, was gut ist und was nicht. Buße zu tun heißt, Gott setzt die Maßstäbe, was gut ist und was nicht, und nicht ich selber. Buße zu tun bedeutet auch, Gottes Ethik oder seine Moral über die eigenen Ansichten zu stellen. Es bedeutet, seine Zielverfehlungen zu Gott zu bereuen. Und ich weiß nicht, wo du stehst, lieber Zuhörer. Hast du dich vor Gott gedemütigt? Hast du dich ihm zugewendet? Buße zu tun vor Gott ist etwas Gutes. Und trotz dieser Botschaft, dieser Johannesjünger, merkte Paulus, irgendetwas stimmt nicht mit ihnen. Und so fragt er sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet? Und ihre Antwort ist, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Eins ist klar, die Umkehr dieser Männer zu Gott war echt. Sie wussten von Johannes dem Täufer, dass der Retter kommen wird und dass der Retter nicht mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist taufen wird. Weil das hat Johannes verkündet. Sie hatten bestimmt auch von Jesus und seinen Jüngern gehört. Und es ist gut möglich, dass sie selbst wirklich direkte Jünger von Johannes dem Täufer waren. Aber als sie, nachdem Johannes der Täufer gefangen genommen wurde oder geköpft wurde, dass sie dann ausgewandert sind. Und so sind diese 12 Männer jetzt in Ephesus und dort verbreiteten sie die Botschaft von Johannes dem Täufer. Tut Buße, kehrt um zu Gott. Und vermutlich tauften sie auch Leute auf die Taufe des Johannes. Sie bereiteten den Boden für Paulus und das Evangelium von Jesus Christus auch in Ephesus vor. Und so gibt es auch bei uns in den Dörfern und Städten Menschen, die suchen Gott mit aufrichtigem Herzen und sie reden von Gott. Sie beten und sie suchen Gott zu gefallen, aber sie wissen nichts davon, dass der Heilige Geist da ist. Und dass, wenn jemand in Christus ist, er eine neue Schöpfung ist. Und das kann nur Christus machen. Diese Männer, die sind umgekehrt zu Gott, aber sie waren noch nicht diese neue Schöpfung. Die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten hat für diese Leute keine Bedeutung. Sie haben Glaubenslücken, sie wissen nicht, dass der Heilige Geist da ist. Und ihnen fehlen wichtige Punkte des Evangeliums, die den Unterschied ausmachen. Und ich will dich fragen, wie sieht das bei dir aus? Hat die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten für dich eine Bedeutung? Weißt du, dass der Heilige Geist da ist? Die zweite Glaubenslücke, die wir hier sehen, ist die Glaubenslücke der Wassertaufe. Und ich lese nochmals die Verse 3 bis 5. Und Paulus sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: auf die Taufe des Johannes. Da sprach er: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Ich denke, Paulus hörte sie auch von der Wassertaufe reden, aber auch hier merkt er, fehlt diesen Jüngern etwas. Vielleicht forderten diese 12 Männer eben die Zuhörer sogar auf, sich taufen zu lassen. Und so stellt er die Frage: Worauf seid ihr denn getauft worden? Eine wichtige Frage, die man immer wieder stellen muss. Und die Antwort folgt prompt: auf die Taufe des Johannes. Und Paulus ließ es sich nicht nehmen, diese Männer aufzuklären, um was es bei der Taufe des Johannes ging. Die Taufe des Johannes im Jordan war eine Bußtaufe zur Vergebung der Sünden. Die Leute bekannten ihre Sünden dort im Fluss bei Johannes und dass sie Gott wohlgefällig leben wollten und ließen sich dann von Johannes untertauchen als Zeichen, dass sie sich von der Sünde reinigen lassen. Johannes wies das Volk aber immer darauf hin, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, nämlich an Christus Jesus. Und so geht Paulus auf grundlegende Kenntnisse über Jesus Christus ein, die seinen Zuhörern fehlten. Paulus konnte den Johannesjüngern aufzeigen, dass der Messias, dass Jesus Christus bereits gekommen ist. Er macht ihnen klar, dass sie nicht auf den Messias warten mussten, sondern dass sie sofort mit ihm in Beziehung treten und den Heiligen Geist empfangen konnten. Hey, welch gute Botschaft für die Johannesjünger, die immer noch darauf warteten, dass der Messias kommt und die noch nichts vom Heiligen Geist wussten, dass er da ist. Aber sie glaubten den Worten von Paulus und schenkten Jesus ihr Vertrauen. Und so heißt es ganz kurz hier: als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Von nun an war Jesus ihr Herr, der ihr Leben bestimmen durfte. Sie waren nicht mehr Johannes-Jünger, sondern sie waren Jünger von Jesus Christus. Halleluja! Und das ist das Ziel, dass die Menschen Jünger von Jesus Christus werden und nicht von irgendwelchen Menschen. Und so bezeugten sie mit einem öffentlichen Akt, mit der Taufe vor Paulus und seinen Helfern, sowie voreinander, dass Jesus ihr Leben bestimmen darf. Bei Johannes ließen sie sich taufen, um zu zeigen, dass sie bußwillig waren. Aber hier ließen sie sich taufen, um zu zeigen, dass sie zu Jesus gehören und sich mit dem Erlösungswerk von Jesus Christus identifizieren. Sie sagten, hey, Jesus Christus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben und ich bin mit ihm mitgestorben. Sie sagten, Jesus Christus ist für meine Sünden begraben worden und ich bin mit ihm mitbegraben worden. Sie sagten, Jesus Christus ist auferstanden und ich bin mit Jesus Christus zu einem neuen Leben auferstanden. Diesen Männern war es ein Anliegen, im Glauben weiterzukommen, und so war es für sie gar keine Frage, sich taufen zu lassen. Das war für sie nur der logische Schritt. Und wenn ich hinausschaue in die Gemeinden oder in die Welt, dann sehe ich so viele Menschen, bei denen regt sich Widerstand innerlich gegen die Taufe und sie haben Mühe, sich taufen zu lassen, weil es bei der Taufe darum geht, zu sagen, jawohl Jesus, du darfst mein Leben zu 100% bestimmen. Nicht zu 50, zu 100. Und da regt sich Widerstand. Aber diese Jünger hier, die waren bereit. Und für sie war das der logische Schritt. Und sie ließen sich taufen. Wichtig an dieser Geschichte ist, haben wir ein falsches Verständnis von der Taufe, dann bleibt der Glauben in Kinderschuhen stecken. Und ich hatte auch schon mit vielen Leuten zu tun, die hatten ein falsches Verständnis von Taufe. Die haben sich taufen lassen, weil das die Mutter oder der Vater so wollte, weil ihnen das gefallen hat. Sie haben sich nicht wegen Jesus Christus taufen lassen mit der Identifikation. Oder sie haben sich taufen lassen, weil sie gemeint haben, wenn sie sich taufen lassen, dann hören die Angriffe des Teufels auf. Das ist auch eine falsche Motivation. Und da sind so viele irrige Meinungen da, warum ich mich taufen lassen will. Und es ist so wichtig, den Leuten zu zeigen, um was es bei der Taufe geht, auch von der Bibel her. Wir lesen nachher nichts mehr von diesen 12 Männern, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie zum Kern der Gemeindegründung in Ephesus gehörten. Und Paulus mit ihnen die Gemeinde in Ephesus gegründet hat. Und wie sieht das bei dir aus? Hat Jesus Christus in deinem Leben eine Bedeutung? Und hast du dich, um das zu bezeugen, taufen lassen? Hey, du hast die Möglichkeit zu sagen, ich will mich taufen lassen. Die dritte Glaubenslücke ist die Glaubenslücke der Geistestaufe. Und ich lese aus Vers 6. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Nach der Taufe legte Paulus ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf diese 12 Männer. Und zwar ungefähr 25 Jahre, nachdem am Pfingsten in Jerusalem die ersten Menschen mit dem Heiligen Geist getauft wurden, wurden auch diese 12 Männer mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich weiß nicht, wie viel Paulus von der Geistestaufe erzählt hat. Ich glaube, er hat gar nicht groß erzählt von der Geistestaufe. Er hat aber klar gemacht, dass der Heilige Geist da ist. Und Leute, der Heilige Geist ist auch heute da, hier in diesem Raum. Kannst du es glauben? Der Heilige Geist ist da, hier in diesem Raum. Kannst du es glauben? Erfüllt werden mit diesem Heiligen Geist kannst du aber nur in Verbindung mit Jesus Christus. Du kannst nicht sagen, ich will den Heiligen Geist, aber ich will nicht in Verbindung sein mit Jesus Christus. Es braucht diese Verbindung zu Jesus Christus. Und eins sehen wir, diese Männer haben diese Verbindung mit Jesus begonnen und sie waren offen für das, was er tun will, und der Heilige Geist kam auf sie. Und wenn du offen bist für das, was Jesus tun will, wenn du in Verbindung bist mit Jesus, dann kam der Heilige Geist heute Morgen auch auf dich kommen. Hast du ein offenes Herz für das, was Jesus tun will? Die Geistestaufe ist von absoluter, entscheidender Bedeutung für das neue Leben mit Gott. Lesen wir doch in Apostelgeschichte 1,8 die Worte, die Jesus sagte. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist lässt uns zu Zeugen von Jesus Christus werden. Und das ist das Wichtigste. Wir müssen uns nach dem Heiligen Geist ausstrecken, damit wir Zeugen von Jesus Christus werden. Wir müssen uns nicht nach dem Heiligen Geist ausstrecken, um irgendwie für uns ein Wohlgefühl zu haben, um zu sagen, wow, ist das jetzt super, ich bin umgefallen. Nein, wir müssen uns nach dem Heiligen Geist ausstrecken, um Zeugen für Jesus Christus zu sein. Das ist der Fokus des Wort Gottes, das ist der Fokus der Geistestaufe. Und Merkmale des Heiligen Geistes sind das Reden in Sprachen und prophetische Aussagen, wie wir hier im Text auch sehen. Diese zwei Dinge zeugen von Gott, mit dem wir verbunden sind. Und die 12 Männer machten die gleichen Erfahrungen wie die Jünger und Jüngerinnen an Pfingsten und an anderen Stellen der Apostelgeschichte. Und was geschah, als sie geistgetauft wurden am Pfingsten? 3000 Menschen bekehrten sich. Da hat sich bestätigt, was Jesus gesagt hat. Nicht 3000 Menschen sind umgefallen. Nicht 3000 Menschen haben irgendwie, klar wirkt der Heilige Geist und ich bin nicht gegen das, versteht mich richtig, aber 3000 Menschen bekehrten sich. Und später sehen wir, dass wieder der Heilige Geist kommt und die Menschen bekehrten sich. Diese 12 Männer wollten den Heiligen Geist und nicht das Reden in Sprachen und das prophetische Reden. Und warum streckst du dich nach dem Heiligen Geist aus? Weil du in Sprachen reden möchtest oder weil du prophetisch reden möchtest? Nein, strecke dich nach dem Heiligen Geist aus, weil er die dritte Person des dreieinigen Gottes ist. Aber das Sprachen und das prophetische Reden kam einfach mit dem Heiligen Geist. Und ich frage dich, willst du auch den Heiligen Geist oder willst du mehr vom Heiligen Geist, um ein Zeuge zu sein in dieser Welt? Der Vater im Himmel gibt dir gerne von diesem Heiligen Geist. Er gibt dir gerne. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns führen darf im Alltag, um Zeuge von Jesus Christus zu sein. Jesus selbst begann seinen Dienst damit, dass er sich nach der Taufe vom Heiligen Geist führen ließ. Paulus ließ sich vom Heiligen Geist führen. Paulus wollte gar nicht nach Europa. Aber der Heilige Geist hat ihn nach Europa geführt. Und so kam das Evangelium nach Europa. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wenn du dich führen lässt vom Heiligen Geist, dann wird das Evangelium an deinen Arbeitsplatz, in deine Nachbarschaft, in deinen Verein, in deine Familie hineinkommen, dort wo du bist, dann wirst du ein Zeuge sein. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, ein Leben zu leben, das von Jesus Christus zeugt. Und wenn unser Leben nicht von Jesus Christus zeugt, dann ist das nur ein Zeichen davon, dass wir nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Warum brauchen wir das? Wir sind schwach und aus eigener Kraft können wir es nicht, Zeugen zu sein für Jesus Christus. Wir können es nicht, wir sind schwach. Und nur wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirken darf, wird auch Jesus Christus sichtbar durch unser Leben hindurch. Darum setze täglich eine kurze Zeit der Stille und des Gebets ein, um die Führung des Heiligen Geistes in deinem Leben zu suchen und die Führung zu erkennen. Die Hauptmerkmale sind vom Heiligen Geist, dass wir Zeugen von Jesus Christus sind, dass Menschen zu Jesus finden und dass neue Gemeinden gegründet werden müssen, weil Menschen zu Jesus finden. Suche den Heiligen Geist und schreibe in einem Tagebuch auf, wie der Heilige Geist in deinem Leben wirkt. Dies wird deine Beziehung zu Jesus stärken. Und komme zu Gott und sage folgendes Gebet: Gott, ich brauche deine Hilfe. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist, denn ohne ihn kann ich kein Zeuge für Jesus in der Welt sein. Wer kann dieses Gebet bejahen? Wer ist hier? Okay, komm, sprechen wir dieses Gebet laut miteinander aus. Stehen wir doch auf zusammen. Drei, zwei, eins, null. Gott, ich brauche deine Hilfe. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist, denn ohne ihn kann ich kein Zeuge für Jesus in der Welt sein. Und ich will dir jetzt, das gehört jetzt nicht mehr zum Gebet, aber du kannst heute Morgen auch Gott um Vergebung bitten dafür, wo du dachtest, der Heilige Geist sei nicht so wichtig. Tue Buße und sage zu Gott, dass du mit deinem Denken dem Heiligen Geist nicht mehr im Wege stehen wirst. Die Musik wird jetzt einfach leise im Hintergrund spielen. Und dann hast du die Möglichkeit, für dich zu sagen: Gott, vergib mir, dass ich den Heiligen Geist nicht wertgeschätzt habe, dass der Heilige Geist für mich nicht wichtig war. Gott, vergib mir, dass ich dem Heiligen Geist mit dem Denken im Wege gestanden bin. Ich will gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und wenn dann diese Zeit der Ruhe vorbei ist, hey, dann bete von Herzen Gott an. Bete ihn von Herzen an. Der Heilige Geist ist da. Öffne dein Herz für Jesus. Sage Jesus, mein Leben gehört 100% dir. Und der Heilige Geist wird kommen in dein Leben hinein. Der Heilige Geist wird dich füllen, damit du ein Zeuge sein wirst. Und so wollen wir dann das erste Lied miteinander einfach singen von ganzem Herzen. Und dann, wenn du den Wunsch hast, dass mit dir noch gebetet wird, dann darfst du gerne hier nach vorne kommen. Und die Leute auch, die im Gebetsteam Heart to Heart dabei sind oder auch Kleingruppenleiter oder die Leute vom Staff, die kommen dann einfach nach vorne und beten einfach für dich, dass du einfach noch mehr vom Heiligen Geist empfangen kannst. Aber es ist nicht abhängig von diesen Leuten. Es ist abhängig davon, ob unser Herz hundertprozentig für für Jesus Christus geöffnet ist und für das, was er tun will.